Ja, wir wollen uns sehr herzlich grüßen an diesem Abend. Ich freue mich sehr, einmal wieder hier in Ostfriesland zu sein, diesem ganz besonders schönen Landstrich von Deutschland. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, damit wir über ein ganz bestimmtes Thema heute nachdenken. Ein Kapitän war mit seinem Schiff in Seenot geraten und die Passagiere raten ihm, jetzt musst du beten. Aber der Kapitän sagt, ich habe schon jahrelang nicht mehr gebetet und ich bin noch nie in einer Kirche gewesen, also ich werde nicht beten. Er fährt nun weiter mit dem Schiff, der Orkan wird schlimmer und das Schiff droht unterzugehen. Und da entschließt er sich doch zum Gebet und er betet, lieber Gott, ich habe seit 15 Jahren nichts mehr von dir erbeten. Hilf doch jetzt bitte aus dieser Situation heraus. Ich verspreche dir auch, dass ich dich in den nächsten 15 Jahren nicht wieder belästigen werde. So denken wir manchmal von Gott, so denken wir manchmal auch über den Himmel, weil wir oft von einer Volksmeinung leben und doch nicht von dem, was uns Gott mitgeteilt hat. Das wurde auch so deutlich eben in diesem Anspiel. Wir alle sind unterwegs zur Ewigkeit. Ob wir das im Augenblick uns bewusst gemacht haben oder nicht, es ist so. Und wir können es vergleichen, wir fahren mit einem Schiff und wir suchen den Hafen der Ewigkeit. Nun sagt uns Gott, es gibt zwei Häfen in der Ewigkeit. Der eine Hafen heißt Himmel und der andere Hafen heißt Hölle. Die Bibel sagt, wir Menschen sind alle unterwegs zu einem der beiden Häfen. Welchen steuern wir an? Und vom Thema her glaube ich, dass wir alle den Hafen des Himmels erreichen wollen. Das ist, glaube ich, unser Ziel. Aber dann stellt sich die Frage, wie wird es dort sein? Und darum ist das Thema ja genannt worden, ich freue mich auf den Himmel. Wenn man über Freude spricht, dann gibt es drei Arten von Freude. Das ist zunächst einmal die ganz natürliche Freude, wo wir uns über das schöne Wetter freuen, eine schöne Blume oder ein gutes Mittagessen, wie wir es heute auch gehabt haben, bei lieben Freunden. Oder wir freuen uns über ein schönes Auto, ein Treffen mit Freunden. Oder wir freuen uns, meine Frau und ich, einfach wieder einmal hier in Ostfriesland zu sein. Das ist die natürliche Freude, die ist auch Gott gewollt und wir lesen im Neuen Testament, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Freut euch einfach mit, wenn sich ein anderer freut. Dann gibt es aber die Freude über geistliche Dinge, Werte, die über dieses Leben letztlich hinausgehen. Das, was uns den Durchbruch gibt, um den richtigen Hafen anzusteuern, was ja auch in dem Spiel so deutlich zum Ausdruck kam, wo die Namen dann einfach aufgerufen werden. Sie sind bekannt, sie werden aufgerufen. Von dieser Freude schreibt auch Paulus, als er im Gefängnis war, also wo wir sagen würden, er hat überhaupt gar keinen Grund gehabt zur Freude. Sein vordringliches Ziel müsste eigentlich sein, so schnell wie möglich aus dem Gefängnis rauszukommen, aber da schreibt er, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das ist eine Freude, die ist von anderer Art als die natürliche Freude, wo wir uns über bestimmte Dinge des alltäglichen Lebens freuen. Und nun kommt die dritte Freude, das ist die Freude der Ewigkeit. Die Freude, die niemals aufhört. Viele Freuden, die wir in dieser Welt haben, haben nur endliche Dauer. Wir können das schönste Auto kaufen, irgendwann veraltet es, es wird zu Schrott, es ist zu Ende. Aber es gibt eine Freude, die niemals aufhört, diese ewige Freude. Und von der schreibt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Jesus hatte einige Jünger rausgeschickt, um die Umwelt dort zu missionieren. Und die kamen zurück und berichteten, dass ihnen sogar die bösen Geister untertan sind. Und dann sagt Jesus zu ihnen, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist also die tiefste Freude, die niemals aufhört, die eine Ewigkeit währt. Diese Freude. Es klang vorhin schon an, wenn wir den Himmel beschreiben, dann können wir ihn beschreiben als einen Heimatort. Und da haben wir wirklich endgültige Heimat. Die Bibel sagt uns, alles hat er gar schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er uns ins Herz gelegt. Wenn wir einmal ehrlich sind und unser Leben überprüfen, dann merken wir, wir haben alle eine tiefe Sehnsucht nach irgendetwas, was wir vielleicht gar nicht beschreiben können, aber sie ist in uns vorhanden und sagen, diese Welt, so wie sie ist, wie wir sie erleben, das kann nicht das Letzte sein. Es muss was anderes geben. Und so hat uns manch ein Dichter das beschrieben, diese Sehnsucht, die er so empfunden hat. Diese ganz natürliche Sehnsucht, die Gott in unser Herz gelegt hat, nämlich die Sehnsucht nach dem Ewigen. Der bekannte Heidedichter Hermann Löns hat das so geschrieben, diese Ahnung der Ewigkeit. Und er beschreibt es so, ich weiß ein Land, in dem ich niemals war, da fließt ein Wasser, das ist silberklar. Da blühen Blumen, deren Duft ist rein, und ihre Farben sind so zart und fein. Auch singt ein Vogel in dem fernen Land, er singt ein Lied, das ist mir unbekannt. Ich hörte es nie und weiß es doch, wie es klingt, und weiß es auch, was mir der Vogel singt. Das Leben singt er, und er singt den Tod. Die höchste Wonne und tiefste Not, jedwede Lust und jeglich Herzeleid, die Lust der Zeit, das Weh der Ewigkeit. Erreiche ich das ferne, fremde Land, dann blüht das Lebensmal in meiner Hand. Wenn nicht, dann sang der Vogel nur von Tod, sang mir ein Leben bitter und voll Not. Wir sehen, er hat formuliert, was viele denken und empfinden, diese Sehnsucht, die tiefe Sehnsucht nach dem Ewigen, nach dem Bleibenden, was nie aufhört. Aber er weiß es nicht. Er sagt, entweder war das ein Lied vom Leben oder ein Lied vom Tod. Da bin ich froh, dass die Bibel uns von Gott autorisiert sagen lässt, dass er eine Heimat bereitet hat, die für uns so unvorstellbar schön ist, dass uns die Worte fehlen, das zu beschreiben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9, lesen wir dieses zentrale Wort darüber, wo es heißt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wir haben mancherlei Dinge schon gesehen, vielleicht eine schöne Landschaft oder schöne Bilder, alles Mögliche haben wir, hat unser Auge schon wahrgenommen. Und hier wird gesagt, alles, was ihr je gesehen habt, kommt nicht im geringsten daran, was Gott bereitet hat in der Ewigkeit, was wir sehen werden. Wir haben eben schöne Klavierstücke gehört. Ich begeistere mich immer wieder daran, weil ich selbst total unmusikalisch bin, freue ich mich, wenn einer das so schön kann. Und doch muss ich sagen, im Himmel wird es viel schöner noch werden. Was für eine Steigerung. Die Bibel sagt, da werden wir etwas hören, was wir nie in diesem Leben je gehört haben. Nirgendwo. Nie. Wir sehen also, es gibt dieses Land, dieses Heimatland, wo es das gibt, wo unsere Sehnsucht uns hinzieht. In diesem Leben erfahren wir viele Dinge, die tief in unser Herz dringen. Und manchmal haben wir Erlebnisse, die wir ein Leben lang mitschleppen, im Guten oder auch im Schlechten. Die sind unvergesslich in unser Gedächtnis eingegraben, was unser Herz bewegt. Und die Bibel sagt hier, von diesem Heimatland, niemals ist so etwas Schönes in unser Herz gekommen, wie das, was Gott uns bereitet hat. Freu dich auf den Himmel. Wir können uns darüber freuen, dass es diesen Ort der Ewigkeit wirklich gibt, wo das Irdische alles zerbricht, wo all das, was wir hier schön finden, zurücklassen im Angesicht der Ewigkeit, weil es dort schöner ist. Unvergleichlich schöner. Wir werden nichts mitnehmen, was wir hier gebaut haben. Wir könnten 27 Villen gebaut haben. Im Tode werden sie zu null. Der Aktienkurs fällt auf null zurück. Alles. Wir haben gesehen, was der junge Mann aus der Tasche geholt hat, die Pokale und all die Dinge, sie werden zu null. Das Einzige, was im Angesicht der Ewigkeit noch bleibt, ist der Glaube an diesen Jesus Christus. Und da ist der Himmel verheißen, in ihm. Das ist das Großartige. So kurz lässt es sich fassen. So kurz können wir sagen. Wir machen uns selbst sehr viele Bilder davon, wie die Ewigkeit sein kann, wie man sie erreichen kann. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, da saß am Tisch jemand und ich fragte ihn, ich sage, werden Sie wohl auch in den Himmel kommen? Na ja, sagt er, klar. Ich sage, und warum? Können Sie das mal erklären? Na, sagt er, wissen Sie, ich habe ein gutes Verhältnis mit meinem Nachbarn, ich habe mich noch nie gestritten mit ihm. Habe ich also gesagt, aha, ich sage, wenn Sie also Ihrem Nachbarn mal einen Spaten leihen, dann kommen Sie dadurch in den Himmel. Und so haben wir viele, viele Gedanken, wo wir meinen, das wird uns in den Himmel bringen. Weit gefehlt. So ist das nicht. Wir brauchen den, der der Garant der Ewigkeit ist. Und das ist Jesus. Ich bin in Ostpreußen geboren, in Rheineck. Liegt von hier aus so quer ab, einfach nach Osten. Man muss so fast 1000 Kilometer zwar nach Osten gehen, aber dann kommt man auf einen ganz wichtigen Ort, Rheineck. Damals gab es 133 Einwohner vom Krieg dort. Und da war ich der 133. So vielleicht. Und nun war das ja gesperrt, das ist ja russisch heute, da durfte man nicht hin. Und etwa 50 Jahre später sind wir dorthin gefahren. Und wir hatten in Königsberg Vorträge, wo den Menschen, den Russen, die dort jetzt wohnen, diese Botschaft vom Himmel gebracht haben, von der Ewigkeit. Und dann habe ich gesagt, wir waren gestern mit einem ganz klapprigen Bus, waren wir in Rheineck gewesen, wo ich geboren bin. Ich sage, das war meine Heimat, ich bin hier geboren, da bin ich sogar zur Schule gegangen. Da habe ich Ostpreußisch Platt gelernt. Das war die erste Sprache, die ich gelernt habe. Hochdeutsch ist für mich eine Fremdsprache. Darum freue ich mich immer so, wenn ich hierher komme, wenn hier so Platt gesprochen wird. Das hat sehr viel Verwandtschaft mit dem, was ich auch mal gelernt habe. Das ist Heimat. Sprache ist auch ein Stück Heimat. Und dann habe ich gesagt, als wir dort hinkamen, da war nichts zu sehen, es war nur noch Steppe. Und da habe ich auch den ersten Fuchs gesehen in freier Wildbahn. Nämlich als unser Bus dorthin kam, aus dem Graben hochgescheucht, ein Fuchs, da lief er davon. Das war der erste freie Fuchs, den ich gesehen habe. War auch ein Erlebnis. Aber sonst gab es nichts, nur Steppe. Alles hatten sie eingeebnet, von dem ganzen Dorf war nichts zu finden, gar nichts. Am nächsten Tag kommen wir zurück nach Königsberg und ich hatte meinen Vortrag. Dann habe ich gesagt, ihr lieben Leute, das war mal meine Heimat. Jetzt wohnt ihr hier. Dann habe ich gesagt, es ist auch hier nicht eure Heimat. Aber es gibt eine Heimat, die ist ewig. Und diese ewige Heimat, dazu seid ihr geladen. Kommt doch her, lasst euch doch einladen. In eine ewige Heimat, die bleibend ist. In die niemand euch nehmen kann. Niemand. Und sie kamen. Damals war da eine Bühne, es war ein großer Eisenbahnpalast, so hieß das, dieses Gebäude. Und sie kamen und sie trafen eine Entscheidung. Man muss eine Entscheidung treffen dafür. Den Himmel gewinnt man nur durch Entscheidung, nicht anders. Da schlittert man nicht rein, sondern dass man ganz bewusst sagt, ich habe das Ziel, dort möchte ich einmal hin. Da ist es schön, das ist der Platz, wo ich einmal ewig leben möchte. Und das hat uns Jesus verheißen. Er hat gesagt, in Matthäus 9, Vers 36, da heißt es, und da das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht uns Menschen an und sieht, wie wir hier über diese Erde gehen, ziellos, planlos oft oder völlig im Diesseitigen verhangen und beachten das Ewige nicht. Das ist die Tragik. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, ich will euch das Leben bringen. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Dazu ist er gekommen. Und darum freue ich mich, dass auch so viele heute gekommen sind. Ich gehe davon aus, dass jeder, der heute Abend hierher gekommen ist, der möchte leben, der möchte das volle Leben haben, der möchte die volle Genüge haben, aber nicht nur bis zur Todesmauer, sondern ewig. Das steht zur Debatte. Dass wir ewig leben, aber dann in Hülle und Fülle. Das ist das, wozu uns Jesus einlädt. Dazu ist er gekommen. Und an diesem Ort, den Jesus geplant hat für uns, diesen Himmel, da gibt es all das, womit wir unsere Welt beschreiben, nicht mehr. Dort im Himmel gibt es keine Krankenhäuser, keine Beerdigungen, keinen Kummer, keine Gehhilfe, keine Krücken, keine Rollstühle, keine Selbstmordattentäter, kein flammendes Inferno, keine zerbrochenen Herzen, keine zerrütteten Familien, keine zerbrochenen Träume, keine geistigen und körperlichen Behinderungen, keine multiple Sklerose, keine Blindheit, keine Taubheit, keine Lahmheit, keine Stummheit, überhaupt keine Krankheit mehr. Kein Parkinson, kein Arthritis, kein Herzleiden, kein Diabetes, kein grauen Star, kein grünen Star und was wir alles noch aufzählen könnten. Kein AIDS, kein Milzbrand, keine Autobomben, keine Atombomben, keine Luftangriffe, keinen Krieg und keine Punkte in Flensburg. Alles gibt es nicht mehr. Ist alles aufgehoben. Warum? Weil der Grund, warum diese Welt kaputt gegangen ist, aufgehoben ist. Denn diese Welt ist so, wie sie ist, durch unsere Sünde so geworden, durch unsere Verfehlungen, dass wir nicht Gott folgen auf seiner Spur, sondern dass wir unsere eigenen Wege gehen. Dass wir unsere eigenen Gebote machen, unsere eigenen Ziele machen und fragen überhaupt nicht, was Gott denkt darüber. Das ist der tiefe Grund, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Und darum kam dieser Jesus in diese Welt und er hat eine Welt bereitet, wie es hier heißt, für die, die ihn lieben. Aber die werden in Ewigkeit dann bei ihm sein. Teuer erworben war das, unglaublich teuer war das. Er musste nämlich selbst sein Leben opfern am Kreuz und dort für die Sünde bezahlen, damit das möglich war. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher ein junger Mann auf mich zu und sagt, sagen Sie mal, Sie haben heute so viel darüber gesprochen. Wissen Sie, ich kann überhaupt nicht verstehen. Sie haben doch gesagt, Gott ist allmächtig. Der kann doch einfach, nicht wahr, sagen, alle Leute, kommt mal her, wie ihr seid, alle mal in den Himmel hinein. Er ist doch der Chef von allem, haben Sie doch gesagt. Er hat alle Macht. Und Sie haben gesagt, er ist ein Gott der Liebe. Ganz klar, Fall, kann er doch machen. Warum tut er das nicht? Ich sage, Sie haben die beste Frage gestellt, die man überhaupt nur stellen kann. Und ich würde sagen, im Rückblick, mir ist nie eine so gute Frage gestellt worden wie diese. Die war hervorragend, weil er mitgedacht hat und man konnte ihm die Antwort geben. Warum? Da habe ich ihm gesagt, schauen Sie her, diese Welt, wie sie ist, mit den Autobomben, Atombomben und alles, was wir haben, dieses Leid, Ehescheidung, Krach, alles, was wir in dieser Welt haben, alles ist die Folge der Sünde. Von einer einzigen Sünde fing es an, im Sündenfall. Und die eine Sünde hat alles zerstört, hat die Welt total kaputt gemacht. Darum ist die Welt so, wie sie ist. Ich sage, stellen Sie sich einmal vor, wenn Gott jetzt zu uns beiden sagt, nun kommt doch mal so, wie ihr seid, in den Himmel hinein. Was passiert denn? Hat er schon selber gesagt, das ist der Himmel bald dahin. Ich sage, sehen Sie, und das will Gott nicht. Gott will, dass der Himmel ewig Himmel bleibt. Und das kann er nur dadurch machen, dass er uns alle Schuld wegnimmt. Und das kann er auch nicht so locker machen. Denn nach dem Gesetz Gottes steht auf Sünde der Tod, der ewige Tod. Das wäre das andere Ziel. Das will aber Gott nicht. Und darum kommt Gott selbst in diese Welt als Sohn Gottes. Er stirbt am Kreuz und bezahlt heller auf heller Sünde für Sünde und buchstabiert unser Leben durch von Jugend an und bezahlt alles. Jede Lüge, jeden Diebstahl, jeden Gedanken, der nicht in alles dafür bezahlt hat und stirbt am Kreuz. Und jetzt kann er sagen, kommt her, ihr lieben Leute, alle, die ihr seid. Jetzt fragt er nicht mehr, wer bist du? Wo kommst du her, aus welchem Land oder wer auch immer? Jetzt ruft er sie alle, die Ostfriesen, die Ostpreußen, die Russen, die Amerikaner, die Südafrikaner, alle möglichen Leute, wo sie herkommen. Die Schwarzen, die Weißen, die Gelben, alle. Alle dürfen kommen. Ist das nicht großartig? Alle dürfen sich auf den Weg machen. Das ist die Botschaft, die jetzt gilt. Die gilt jetzt. Wir können alle kommen, alle dürfen uns auf den Weg machen. Und wir sind geladen zu seiner Ewigkeit, wo er eine Wohnung bereitet hat, die unvergleichlich schön ist. Er hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe hin, sie euch zu präparieren, zu bauen. In Indien gibt es das berühmte Taj Mahal. Es ist eines der schönsten und erlesensten Bauwerke dieser Welt überhaupt. Aus weißem Marmor gebaut, mit Halbedelsteinen besetzt. Ein indischer Prinz ließ dieses Grabmal für seine Lieblingsfrau bauen, mit der er 14 Jahre verheiratet war. 20 Jahre lang ist an diesem Bauwerk gebaut worden. 22.000 Kunsthandwerker haben daran mitgearbeitet. Aber es ist nur ein Grab. Wie viel mehr, wenn Jesus, der Architekt dieser Welt, eine Wohnung für uns baut, weil er uns liebt. Was kommt da wohl raus? Da ist doch der Taj Mahal doch nur ein Schrottding. Muss man doch so sagen. Kein Vergleich. Eine ewige Wohnung, die bleibend ist, wo es nichts mehr zu verbessern gibt, wo alles einmalig schön ist und keine Wiederholung, alles ist anders. Wir fahren immer hier nach Hüst zum Urlaub, weil es uns hier so schön gefällt. Die Nordsee, wir lieben das über alles. Und da gibt es das Weiße Schloss am Meer, dieses Kurhaus, man jetzt wieder aufgebaut. Und dann wurden Wohnungen da oben gebaut und dann konnte man da so eine Wohnung bekommen für 80.000, damals noch D-Mark. Aber dann stand dabei im Prospekt, nimmt man die eine Wohnung, die Südseite, hat man keinen Meeresblick. Nicht? Kauft man aber die Nordwohnung, ja, da kriegt man keine Sonne rein. Da hat man zwar den Meeresblick. Die Wohnung Jesu, die er uns baut, die ewige Wohnung, die ist durch nichts zu verbessern. Da scheint die Sonne immer. Die ewige Sonne. Er selbst ist die Sonne. Er selbst hat diese Wohnung gebaut. Ist das nicht großartig, dass er uns das baut? Und wir sind die Geladenen. Ich staune, wie oft übrigens in der Bibel vom Himmel die Rede ist. Oft merken wir das gar nicht, weil es ganz versteckt da drin steht. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 2, Vers 17, da steht, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Würden wir vermuten, dass das eine ganz zentrale Aussage ist über den Himmel. Darum ist es nötig, dass wir auch uns mit der Bibel beschäftigen, um das zu heben, die Schätze zu heben. Das vom verborgenen Manna die Rede. Gott hatte das Volk Israel in der Wüste versorgt. Und das soll heißen, im Himmel versorgt er uns. Aber mit einer Speise, die ist unvergleichlich. So etwas haben wir noch nie hier gegessen. Ich esse gerne Sauerkraut oder Rotkohl mit Gänseschenkel. Nicht? Das ist schon mal ein gutes Gericht oder ein Fischgericht, esse ich sehr gerne. Aber was dort bereitet ist, dass das himmlische Manna ist unvergleichlich. Das haben wir noch nie gegessen, sowas. Und das hat Gott bereitet. Das ist das himmlische Manna. Darum steht hier verborgen, noch verborgen. Wir wissen es nicht, wie es heißt, wie das Gericht heißt. Oder hier ist die Rede vom weißen Stein. Der hatte im Altertum, in der Antike, eine ganz besondere Bedeutung. Drei Bedeutungen. Wenn einer ein hervorragender Sportler war, dann bekam der den weißen Stein überreicht. Und wer den weißen Stein bekam, das war eine Eintrittskarte für alle Veranstaltungen. Der brauchte nur den weißen Stein vorzuzeigen, dann kam der bei jeder Sportveranstaltung rein. Also freier Eintritt. Und Jesus benutzt dieses Bild für uns. Wer den weißen Stein hat, der hat freien Eintritt zum Himmel. Was brauchen wir also? Den weißen Stein. Ganz einfach. Oder eine andere Bedeutung war, wenn jemand zu Gast kam und er war besonders herzlich willkommen, dann hat man ihm den weißen Stein überreicht. Und dann wusste der Betreffende, wenn er dort ankommt, er ist ganz besonders herzlich willkommen. Diese besondere Gastfreundschaft genießen wir hier auch immer, wenn wir hier nach Ostfriesland kommen. Zwar ohne weißen Stein, aber vom Herzen, man spürt es, dass wir herzlich willkommen sind. Und so, das will Jesus damit sagen, wenn er hier von dem weißen Stein spricht, wir sind herzlich geladen, wir sind herzlich willkommen, ganz besonders herzlich willkommen im Himmelreich. Dort will er uns hinhaben. Und dann hatte der weiße Stein noch eine dritte Bedeutung, nämlich vor Gericht. Da gab es nämlich zwei Steine, einen schwarzen Stein und einen weißen Stein. Wenn jemand vor Gericht kam und er wurde verurteilt, dann bekam er den schwarzen Stein. Wenn er freigesprochen wurde, bekam er den weißen Stein. Also begehrt war der weiße Stein. Und jetzt benutzt Jesus dieses Bild, dieses Gerichtsbild, und sagt, ich gebe euch den weißen Stein, dann damit bekommt ihr Freispruch von eurer Sünde und seid zugelassen im Himmel. Das ist das Großartige. Und dann steht ja auch in diesem Vers, ihr bekommt einen neuen Namen. Nun, Namen spielen ja bei uns eine sehr große Rolle. Und wir Menschen sind unvorstellbar oder unersättlich, um einen großen Namen zu bekommen. Warum heißen denn die Könige und Kaiser Karl der Große, Otto der Große, August der Starke, bei uns in Braunschweig Heinrich der Löwe? Warum denn nicht Heinrich die Ameise? Ja, das sitzt nicht, ist nichts hinter. Aber der Löwe, nicht wahr? Stark, der brüllt. So sind wir Menschen. Oder denken wir an die Königinnen, die gewählt werden. Da gibt es die Schönheitskönigin, Miss Germany und Miss Universum und was alles gibt. Da gibt es die Weinkönigin. Und ich glaube, hier in der Gegend wird sogar die Blumenkönigin gewählt. Ich habe gehört, in Zwickau, in der früheren DDR, da wird noch eine Trabi-Königin gewählt. Die kennt sich wohl besonders gut aus mit den Trabis. Oder ich weiß, die kennen die Bedingungen nicht. Aber es wird eine gekrönt und das ist dann für ein Jahr die Trabi-Königin. Wir sehen also, es geht überall um Namen. Namen, Namen spielen eine große Rolle. Und jetzt geht Jesus her und sagt, in der Ewigkeit bekommt ihr von mir einen Namen. Der wird so treffend sein und euch so treffend charakterisieren. Und er wird mit so viel Ehre versehen sein. Da kommt nichts mit. Kein Heinrich der Löwe und gar nichts. Das heißt, das, was in uns angelegt ist, was wir uns wünschen, was wir wollen, das schenkt er uns. Das ist auch ein Aspekt der Ewigkeit, den neuen Namen zu tragen, der einmalig ist, den es im ganzen Himmel nicht nochmal geben wird. Und diesen Namen empfangen wir von Jesus. Der Himmel ist der Ort, wo Jesus ist. Der Himmel ist der Ort, wo Gott ist. Also ein erhabener Platz, zu dem wir eingeladen sind. Der Himmel ist der Ort, wo die Sonne nicht mehr untergeht. Es gab einen deutschen Kaiser, der hatte zu einer ganz bestimmten Zeit, war er gleichzeitig auch Kaiser von Südamerika. Er hatte die Besitzungen von Spanien und so weiter. Und da hat er einen ganz klugen Spruch gemacht, hat gesagt, in meinem Land geht die Sonne nicht unter. Nun, hätte man einen Globus nehmen sollen, den gab es damals noch nicht, hat er gesehen, in seinem Land geht die Sonne schon unter. Aber der Ausspruch ist gut, der passt nämlich auf Jesus. Das Land, wo Jesus uns beruft, ist ein Land, in dem die Sonne nicht mehr untergeht. Und da brauchen wir nicht, wie am Strand hier, irgendwelche Creme mit Lichtschutzfaktor, ich weiß nicht, 36, 58, was da alles so gibt, brauchen wir nicht, denn die ewige Sonne, die von Jesus selbst kommt, denn er selbst ist die Sonne, ich bin das Licht, hat er gesagt. Ich bin die Sonne der Ewigkeit, die wird mild scheinen. Und jetzt können wir noch eine Schlussfolgerung ziehen. Wenn dort immer Licht sein wird und dort ausdrücklich steht, es wird keine Nacht mehr sein, dann werden wir auch nicht mehr schlafen müssen, weil das nicht mehr nötig ist. Unsere ewigen Körper werden nicht mehr müde werden. Und darum, vielleicht gefällt es dem einen nicht, im Himmel gibt es keine Betten, brauchen wir nicht mehr, weil es gar nicht mehr nötig ist. Vieles, was wir hier brauchen, brauchen wir nicht in der Ewigkeit. Wir brauchen in der Ewigkeit auch keine Brillen und keine Hörgeräte. Auch wenn sie uns lieb geworden sind hier auf der Erde. Das müssen wir alles weglassen. Es ist schöner, es ist unendlich schöner. Aber jetzt kommt noch ein Wort und das ist die Spitze, der Gipfel von allem, möchte ich sagen, unserer Vorstellbarkeit, da hält es mir den Atem an, ich kann es kaum aussprechen. Und das lesen wir im Neuen Testament, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Können wir das noch fassen? Ich nicht mehr. Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Die Bibel sagt, er ist der Schöpfer dieser Welt. Gott, der Vater, hat ihn eingesetzt zum Schöpfer dieser Welt. Er hat sich das alles ausgedacht. Es ist sein Werk. Mit diesen kreativen Fähigkeiten. Und da werden wir mit ausgestattet, wenn wir ihm gleich sind. Das ist die höchste Berufung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das wird uns verheißen, wenn wir uns auf den Weg zu ihm hin machen. Das ist es. Das ist der Punkt. Die Bibel warnt uns sehr stark, sagt der Jesus auch. Seht zu, sagt der Jesus, dass er nicht an den verkehrten Ort kommt. Den gibt's auch. Das ist nicht eine Erfindung von Menschen oder des Mittelalters, sondern diesen Ort gibt es auch, den Ort der Verlorenheit, der Hölle. Ich habe irgendwo auch über die Hölle gesprochen, kommt hinterher ein Mann auf mich zu, ganz aufgeregt, hat gesagt, Sie können ja alles sagen, aber über die Hölle dürfen Sie nicht sprechen. Ich sage, warum das denn nicht? Ich sage, Sie sind ja vielleicht gut. Ich sage nichts über die Hölle und Sie landen einfach da rein und dann sagen Sie, hat mir doch nie jemand gesagt, dass sowas gibt. Und dann gibt es keinen zurück. Das wäre ja schlimm. Ich sage, darum sage ich es Ihnen. Das müssen Sie wissen. Wir müssen beides wissen, dass es beides gibt. Dann können wir doch auch entscheiden, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und die Hölle ist ein Ort, das ist alles umgekehrt. Das ist ein Ort der Finsternis, ein Ort des Hasses. Da gibt es keine Liebe mehr. Das ist alles kaputt. Das ist ein Ort, wo die Sünde zur Sünde wird. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen in den Himmel. Jetzt kommt die große Frage, wie erreiche ich das? Wie komme ich dorthin? Das wurde so schön in dem Anspiel gesagt. Wir können alle möglichen Dinge ansammeln. Sie helfen uns nichts. Was wir brauchen, ist dieser Glaube an den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen. Zu sagen, Herr Jesus, ich möchte zu dir gehören. Du kennst mein Leben, so wie ich bin. Nimm mich doch an. Nimm mich doch so an, wie ich bin. Auch wenn ich 15 Jahre nicht mehr in der Kirche war und nicht mehr gebetet habe, so wie der Kapitän. Das wollte ich doch jetzt einfach mal tun und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Nimm mich doch auch an. Lass mich doch auch in dein Reich rein. Das reicht. Das reicht. Das kann dieser große Herr und König tun. Er nimmt uns aus Gnaden an. Aber wir schlittern nicht in den Himmel hinein, sondern, wie wir es lesen in Römer 10, Vers 13, wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der soll gerettet werden. Ist das kompliziert? Überhaupt nicht. Ganz einfach. Egal, woher wir gekommen sind heute, aus welcher Situation, wie auch immer, wer den Namen des Herrn Jesus anruft und ihm sein Leben abgibt und ehrlich wird und sagt, Herr Jesus, dort möchte ich auch hin, an diesem Ort der Freude. Ich möchte mich freuen mit all denen, die dort unterwegs auch sind. Dazu möchte ich auch gehören. Hilf du mir dazu, dass ich dann bei dir bleibe und nicht mehr von dir gehe. Wenn wir das erreichen an diesem Abend, dass niemand mehr unter uns ist, der heute rausgeht aus der Tür und sagt, ich weiß es nicht, immer noch nicht, dass wir es alle wissen, dann hat sich dieser Abend gelohnt für uns alle. Und dann sagt die Bibel, da ist Freude im Himmel vor den Engeln Gottes. Selbst wenn nur ein einziger sich auf den Weg macht, das ist nicht großartig. Aber er lädt alle ein, alle. Alle dürfen wir kommen, ohne Ausnahme. Egal, auch wenn wir es zum allerersten Mal hören, wir dürfen kommen. Irgendwann müssen wir es ja mal hören, irgendwann muss ja mal der Punkt kommen. Dann habe ich es begriffen, dann habe ich gesagt, das ist der Ort, da will ich hin. Ich will ewig leben, gut leben. Und diesen Ort gibt es wirklich. Und dort sind wir wirklich eingeladen. Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, ich danke dir für den Himmel. Ich danke dir, dass wir uns darüber freuen dürfen. Ich danke dir, dass mit dem Tode nicht alles aus ist, sondern dass du etwas bereitet hast, was ewig ist, wo nichts mehr an Sünde erinnern wird, wo es keinen Tod und keine Krankheit und kein Leid mehr geben wird. Danke, Herr Jesus.
Danke, dass du so gut bist und uns so liebst und uns auch bei dir haben möchtest. Dafür danke ich dir, Jesus. Und hilf, dass wir daran nicht vorübergehen, an diesem Allerwichtigsten, was du uns anbietest. Danke, Herr Jesus Christus, dafür. Amen. Amen.
Es kann sein, dass manch einer das vielleicht so zum allerersten Mal gehört hat und dass es einer Entscheidung bedarf, so etwas zu tun. Und das kann ich verstehen. Es ist mir genauso gegangen in meinem Leben. Es war 1972, da habe ich das auch festgemacht in einer Entscheidung. Und diese Möglichkeit möchte ich einfach anbieten. Das tue ich immer so nach solchen Veranstaltungen. Ich werde gleich dort hochgehen, die Treppe hoch. Und da haben wir einen großen Raum, können mehrere gleichzeitig kommen, gar keine Frage. Und ich werde dort einfach erklären, wie das geht. Und zwar so erklären, dass wir heute nach Hause gehen können und sagen, jetzt bin ich wirklich gewiss, ich habe für den Himmel gebucht. Mein Name ist auch im Himmel eingetragen. Es können mehrere kommen. Ich werde niemanden ausfragen, sein Leben, gar keine Sorge. Ich werde das erklären. Das, was Jesus sagt, anhand ganz weniger zentraler Aussagen des Neuen Testaments. Und dann werden wir zusammen beten. Und wenn es nach 15 Jahren das erste Mal ist, wie bei dem Käpt'n, gar keine Frage, dann tun wir das und gehen nach Hause als ein Kind Gottes. Wir können heute unvorstellbar reich werden. Ich werde gleich nach dem letzten Spiel, was wir noch hören, nach dem letzten Stück, was wir noch hören, werde ich dann durchgehen und dort oben hochgehen. Kommen Sie einfach dort nach und dann fange ich einfach irgendwann an oder und erkläre diesen Weg. Es ist ja hier, sind ja einige Suppen auf dem Programm. Ist zwar nicht himmlisches Manna, aber es verspricht sehr gut zu schmecken. Das habe ich schon gerochen beim Reingehen dort. Also es wird sehr gut. Aber alle diejenigen, das kann ich auch garantieren, wenn die dort oben hochkommen und wo das vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten dauert, kriegen auch hinterher ihre Suppe hier noch. Es geht niemand leer aus. Es ist also nicht eine Frage der Suppe, sondern es ist eine Frage der Ewigkeit. Gott segne Sie. Kommen Sie dort einfach hoch. Ich erkläre dort diesen Weg. Sie werden auch zu nichts gezwungen, überhaupt nicht. Sie können sich dort ganz frei entscheiden, nachdem das alles nochmal erklärt worden ist, wie das geht.